so, ich brauche nur ein bisschen ein Pull, dass ein bisschen höher ist. Sonst langt mein Auge lichtet. Jesus wahrer Gott. Wir wollen es wieder so machen wie beim letzten Mal, dass wir einfach den biblischen Berichten zuhören. Wir beginnen mit dem ersten Kapitel von Matthäus, das wir ja schon das letzte Mal an den Anfang gestellt haben, mit dem Stammbaum der Abstammung Jesu, wie er in der Menschenlinie steht, und sind dieses Mal nun in dem Rahmen, wie das ineinander verwoben ist. Wahrer Mensch und wahrer Gott. In dieser Geschichte, die uns Matthäus bezeugt, wird deutlich, es ist ein Geschehen, das menschliches Begreifen übersteigt. Und dafür stehen Menschen, verstehen das aus sich nicht, sondern werden fehlgeleitet und fehlgedeutet. Es muss ein Engelwort dazu kommen. Das erste Mal in Matthäus 1, Vers 19 bzw. 20, als Josef das bedachte, dass seine Frau schwanger war, ohne dass er dabei beteiligt war, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Da wird es also sehr genau, was keiner sich vorstellen konnte oder aus sich raus denken konnte. Hier wird es vom Engel ausgesprochen und damit gedeutet, was jetzt geschieht, im Sinn verliehen. Bis hin zu dem Namen. Des Namens sollst du Jesus heißen. Was heißt Jesus auf Deutsch? Nein. Nein. Jehoshua, was heißt das auf Deutsch, wörtlich übersetzt? Gott hilf. Das ist ein Gotthilf unter uns, der mit dem Vorname Gotthilf heißt. Der wird auf Hebräisch Jesus heißen, Jehoshua. Yahweh Ischua, Gott hilf, ist der Jesusname. Der wird dort vorausgesagt und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Auch die inhaltliche Seite. Und es wird noch einmal vertieft, da schreibt nun der Matthäus in der Deutung, damit erfüllt würde, was schon der Jesaja vorausgesagt hat, bis in die Einzelheiten. Das heißt, Jesus, Gottes Sohn, ist nicht irgendwie nach allen Berichten der Evangelien etwas, was Menschen ihm zugeredet haben, gesagt haben, das kann ja gar nicht anders sein, der muss oder so, sondern das ist von Gottes Welt selber hineingesagt in unsere Welt. Das sagen die Engel und es ist Gottes Stimme selber, da kommen wir noch drauf, dies ist mein lieber Sohn. Jesus, Gott selber. Das zieht sich nun auch durch die nächsten Kapitel, Matthäus 2, diese Hinweise. Da ist zum Beispiel in Vers 13 wieder etwas von dem. Als die Weisen weggezogen waren, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach. Wieder damit erfüllt würde, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, ganz eng zusammengeklammert, das alttestamentliche Verheißungswort und jetzt geht es in dem, was jetzt geschieht, tatsächlich in Erfüllung. Noch ein drittes Mal, wir merken, derjenige, der am meisten Schwierigkeiten hat mit dem, das ist der Josef. Vers 19, zum dritten Mal erschien dem Josef ein Engel im Traum. Ist ja auch klar, da hat er ein Mädchen ganz arg lieb, hat sich um sie bemüht, der Ehevertrag ist geschlossen, die Heirat steht bevor Und jetzt kommt die Dame und sagt aber, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind. Was muss da in einem Mann vorgehen? Was muss da vorgehen in einem Mann? Wie tief wird er da im Innersten getroffen? Wie tief ist er enttäuscht? Da möchte er tatsächlich am liebsten alles aufgeben. Da braucht es immer wieder den Engel Gottes, um diesen Josef in der Spur zu halten und ihm zu zeigen, alles was geschieht, ist von Gott her und ist Gottes Handeln. Da ist nichts jetzt von dir, da ist nichts Menschliches dabei. Gerade der Josef in seiner Gestalt ist ein Erweis dafür, dass hier nicht Normales geschieht, sondern dass hier Gott selber in diese Welt hineinhandelt. Wenn wir jetzt durchgehen, einfach mal den Matthäus entlang einige Stellen herausnehmen, wo wird das gesagt und angedeutet oder ausgesprochen, dass Jesus wahrer Gott ist? Lesen wir einmal in seiner ersten großen Predigt, wie sie uns Matthäus zusammenfasst, Matthäus 7, ab Vers 21. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und jetzt geht er noch darüber hinaus. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage. Was ist das für ein Tag? Der jüngste Tag. Der Tag des letzten Gerichtes. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, böse Geister ausgetrieben, viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Da stellt sich Jesus als der Weltenrichter vor. Er, der hier steht als unscheinbarer Mensch, als dieser gelernte Zimmermann aus Nazareth, der sagt hier, es werden zu mir sagen an jenem Tage. Und ich werde das letzte Gerichtswort sprechen. Matthäus 8, Vers 27. Die Jünger, die mit diesem Jesus Tag um Tag zusammen waren und die das jetzt miterleben, dieser Sturm, und Jesus stellt sich an das Heck des, den Bug des Bootes, bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Jetzt kommt die Frage, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam sind? Was steckt da dahinter? Die Jünger haben nicht von Anfang an Jesus als den erkannt, der er ist als den Sohn Gottes, sondern da geht ein immer weitergehendes Erkennen mit. Was ist das für einer? Die Antwort kann nur heißen, der kann Wind und Wellen gebieten, der Wind und Wellen erschaffen hat, der es in der Hand hat. Wahrer Gott. Matthäus 16, ab Vers 13, eine der wichtigsten Stellen. Jesus fragt seine Jünger, was sagen denn die Leute, dass ich sei? Und jetzt hören wir einmal hinein in dieses Aufsehen, das Jesus erregt hat. Das war kein Winkelgeschehen damals, diese 3 Jahre, die er im Israelland öffentlich aufgetreten ist. Sie Jünger geben ihm Antwort. Sie sagen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Was heißt das? Was ist mit dem Täufer geschehen? Der Täufer wurde hingerichtet, enthauptet. Wenn jetzt die Leute sagen, das ist wieder Johannes der Täufer, dann erkennen sie ihm etwas zu, was man sonst von keinem Menschen sagt. Der ist wiedergekommen. Der ist wieder da. Andere sagen, du seist Elia. Was ist an dem Elia Besonderes?
Gen Himmel gefahren, ohne zu sterben.
Elia ist außer einem noch. Wer ist der andere?
Henoch.
Henoch und Elia, zwei, die ohne, dass sie den leiblichen Tod durchlebt haben, in den Himmel aufgenommen wurden. Elia gilt deshalb als der, der als der Gotteszeuge wiederkommt, kurz bevor Gott sein endgültiges Reich aufrichtet. Der Vorläufer des Messias. Also, so weit geht die Erkenntnis der Menschen, die ihn beobachtet haben. Sie denken Unglaubliches von ihm. Ein Wiederauferstandener, ein vom Himmel direkt auf die Erde zurückgekehrter. Andere sagen, du seist Jeremia. Was ist an dem besonders? Was ist die besondere Aufgabe des Jeremia zu seiner Zeit gewesen? Jeremia war der Gerichtsprediger. Und so erwartet ja Israel eigentlich seinen Messias. Es erwartet den Messias Gottes als den, der endlich Recht und Ordnung schafft. So verkündigt es Johannes der Täufer. Es ist schon die Axt dem Baum an die Wurzel gelegt. Und jetzt kommt der Messias. Ja, wenn die Axt da liegt, was macht er dann? Der haut die Wurzel durch. So erwarten sie. Der wird endgültig ein für alle Mal Säuberung schaffen, Gericht halten, die Gerechten belohnen, die Bösen vernichten. Das ist die große Hoffnung Israels. Das hat diese Zeit gerade um dieses Jahrhundert, um die Wende der Zeit enorm geprägt. Da gab es zum Beispiel die Gruppe der Pharisäer. Die hat sich durch die Jahrhunderte entwickelt und er stand in dieser Zeit in besonderer Blüte. Pharisäer, die Frommen, die Gesetzestreuen. Die haben sich mit allen Fasern darauf vorbereitet. Wenn der Messias kommt, wir wollen ihm als die Reinen begegnen. Was wurde da für ein Kult getrieben? Schon vom Äußeren her, wer einmal das gesehen hat, das sogenannte Priesterhaus, das verbrannte Haus in Jerusalem, jetzt neu ausgegraben. Das ist ein großes Haus. Das Wichtigste an diesem Haus ist der Unterstock. Da hat es über 40 Bäder drin. Das ist über 40 Bäder in einem Haus. Von einer Priesterfamilie vermutlich. Diese unzähligen Waschungen, die man vollzog, damit man rein vor Gott, vor dem Messias erscheinen konnte. Wenn zum Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel, das uns der Überlieferung berichtet ist, ein Pharisäer von dem Schatten, nur vom Schatten, eines Aussätzigen berührt wurde, dann war 7 Tage lang eine Reinigungszeremonie vorgeschrieben. Da wurde also die Haut echt dünn, so oft wie der sich hat gewaschen und gebadet. Eine ungeheure Erwartung, wir wollen als die Reinen dem Messias begegnen. Wir wollen angenommen werden. Da gab es noch eine extreme Gruppe, die sogenannten Essener, wahrscheinlich in ihrer Siedlung drunten in Qumran. Sie haben sich zurückgezogen, aus allem Weltlichen herausgelöst und verstanden sich eigentlich als die Elite-Truppe des Messias. Wenn er kommt, dann braucht er ja, um Ordnung zu schaffen, um aufzuräumen, dann braucht er auch eine Armee. Sie verstanden sich ein ganzes Stück weit als die Armee des kommenden Königs. Deshalb alle Scheidung von der Welt, Rückzug in die Wüste, einziger, tiefster Sinn, Vorbereitung, damit wir bei dem Messias zur Verfügung stehen. Und jetzt, wer sagen denn ihr, dass ich sei? Jetzt fragt er die Jünger. Und Petrus als ihr Sprecher, das ist zum ersten Mal, dass ein Mensch das so ausspricht, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist der Christus. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, wird das von einem Menschen ausgesprochen. Du, der Christus. Jesus weiß, was da alles damit verbunden ist. Und deshalb schon ab Vers 21, er fing an, seinen Jüngern zu zeigen, dass sie nicht diesen falschen Christusvorstellungen verfallen. Des Menschen Sohn, er wird viel leiden müssen, getötet werden und am dritten Tage auferstanden. Jetzt füllt er das inhaltlich, was die Aufgabe des Christus ist. Ein Petrus hat es im Tiefsten nicht begriffen, die ganzen Jünger nicht. Das war der Gedanke des Petrus und so hat er gehandelt. Als sie Jesus gefangen genommen haben, da nimmt er sein Schwert, um Jesus rauszuhauen. Sie warten ständig auf den Augenblick, wann tritt der Christus Gottes seine Herrschaft an. Die beiden Zebedäus-Söhne, wir wollen sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Sie verteilen schon die Ministerposten. Das hat sich Petrus vorgestellt. Jesus herausgehauen aus dem Pulk der Feinde, er dann aus vielen Wunden blutend auf dem Schlachtfeld liegend und dann nimmt ihn Jesus und macht ihn zu seinem obersten Minister. Und er ist ein ganz anderer. Ich habe es ja schon erzählt, das hat mir sehr geholfen aus Kindermund. Ich habe diese Geschichte unseren Kindern erzählt, dann das so geschildert und dann die Szene, wie Jesus sagt, Petrus, stecke dein Schwert weg. Und der Michael, der hat aus tiefstem Herzen, da war der vielleicht 4 oder 5, hat er gesagt, der Feigling. Und da hat er nicht Petrus gemeint, da hat er Jesus gemeint, der Feigling. Genau so dachten wohl die Jünger. Der Feigling lässt sich einfach gefangen nehmen. Da steckt dahinter, wenn Petrus sagt, es ist nicht nur Angst vor einer Magd oder so, wenn er im Hof des Hohen Priesters sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Als er dasteht und lässt sich alles gefallen, lässt sich schlagen, lässt sich anspucken, beschuldigen, sagt kein einziges Wort. Dieser Feigling, dieser Feigling. Sie haben wohl bis aufs Letzte gehofft, dass jetzt der Messias, der Gottessohn, seine Kraft zeigt. Wie sagen die zwei auf dem Weg nach Emmaus? Ja, vorher, bevor es gebrannt hat. Wir dachten, der würde Israel erlösen. Aber es ist gegangen wie mit jedem anderen auch. Er ist der Sohn Gottes, der Messias Gottes, aber nicht nach unseren menschlichen Erwartungen. Das haben nicht nur die Jünger damals gedacht. Wieso, das denken wir manchmal ganz persönlich so, dieser Jesus, der allmächtige Gott, der hat alles in der Hand, der lenkt alles und leitet alles. Und warum geht mir so? Wo bleibt denn seine Macht? Das ist der allmächtige Gott. Der soll all mein Leben in jeder Situation bestimmen. Warum ist mein Mann knallfallen, krebserkrankt und gestorben? Wo bleibt da Jesus? Das soll Gott sein. Wie oft habe ich für meine Kinder gebetet und jetzt gehen die solche Wege? Wo bleibt denn die Macht dieses Jesus? Wie oft habe ich in meiner Situation, wo ich selber mich gar nicht mehr in der Hand habe, wo es mir schwarz wird, in der Seele gesagt, Herr, hilf doch. Er tut nichts. Wo ist er? Er ist nicht der Gott unserer Erwartungen. Das ist er nicht. Darum gerade wird deutlich, er ist Gott, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und meine Wege sind höher als eure Wege. Ich bin nicht euer Wunscherfüller, aber der, der euer Leben zum Ziel bringt. Ist was anderes. Was ganz anderes. Und erst dort ist unser Glaube, dort bewährt er sich, dort gründet er ein. Wie singen wir, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Jesus, der nicht unsere Vorstellungen erfüllt, bis heute nicht, sondern der uns Wege gehen lässt und Wege führt. Er sagte einmal zum Petrus, du wirst Wege geführt, wo du nicht willst, wo du nicht willst. Aber wo ich dich führe zu deiner Ausreifung, zu deinem Besten, zu deinem Heil. Der Gottessohn. Matthäus 17, die Verklärung Jesu. Da dürfen die Jünger damals schon ein Stück seiner Herrlichkeit sehen. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Diese beiden Wörtlein wie beschreiben, es ist eigentlich nicht zu beschreiben, das ist eigentlich das meistgebrauchte Wort im Jahr der Offenbarung des Johannes. Wie? Da soll etwas gesagt werden, was mit unseren irdischen Sinnen und Augen nicht zu erfassen ist. Deshalb, man kann nur eigentlich einen Vergleich suchen. Leuchtete wie die Sonne, die Kleider weiß wie das Licht. Da steht Jesus vor ihnen. Und jetzt kommt das entscheidende Wort. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wird das wiederholt, was von der Taufe Jesu berichtet wird. Gott selber tritt ein. Für ihn die Stimme Gottes, die beiden, die dort bei ihm sind, Mose und Elia. Warum gerade die zwei? Warum gerade Mose und Elia? Bitte?
Mose war nicht weggenommen, und Elia ja auch.
Aber warum die beiden Gestalten? Mose ist der Mittler des Alten Bundes. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Und hier steht der Mittler des Neuen Bundes. Und Elia, haben wir vorher gesagt, derjenige, der am Ende der Zeit den Weg bereiten wird für den Messias. Die zwei, die reden mit ihm. Ein schwieriger Vers in dieser Geschichte. Als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Warum nicht? Das sagt er auch nach manchen Wundern. Redet mit niemand drüber, sagt nichts. Warum will das Jesus nicht?
Weil das jetzt noch nicht dran ist, diese Offenbarung in Macht und Herrlichkeit, die die Menschen gewartet haben.
Damit keine Missdeutungen geschehen, das könnte der eine Grund sein. Was gibt es noch für Gründe?
Er möchte kein Wundergott sein.
Er möchte kein Wundergott sein.
Er verbindet sich immer mit der Herrlichkeit Gottes, die für uns gar nicht fassbar ist. So sehe ich ihn.
Nachher dürfen Sie ja drüber reden.
Aber er wollte nicht angehimmelt werden wegen solchen Sachen.
Er wollte nicht bewundert werden, sondern Jesus wollte die Liebe von Menschen, nicht die Bewunderung. Das hat ihm ja der Satan untergejubelt, hat gesagt, geh auf die höchste Zinne des Tempels und dann spring herab. Und du bist ja Gottes Sohn und alle Engel stehen dir zur Verfügung, die werden dich wie am Fallschirm runtertragen. Und was denkst du, was dann in Jerusalem los ist? Was dann los ist? Dann werden dir alle ohne Ausnahme sagen, der ist. Aber nicht aus Liebe zu ihm, sondern aus, weil er zu Tricks kann, staunen. Jesus sucht nicht unsere Bewunderung, sondern Jesus will unsere Liebe. Und er bereitet darauf vor, was dann im Hebräerbrief so ausgedrückt ist: Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Das ist das Losungswort heute. Vater, ich will, dass die bei mir seien, nämlich bei mir in der Herrlichkeit, dass sie meine Herrlichkeit, jetzt was?
Sehen.
Es ist jetzt nicht die Zeit des Sehens, sondern es ist Zeit des Glaubens. Ist etwas anderes. Wenn die Zeit des Sehens kommt, wenn der Gottessohn erscheinen wird in seiner Kraft und Herrlichkeit mit seinen heiligen Engeln, dann ist die Zeit des Glaubens aus. Sondern dann heißt, dann werden sich alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Kyrios sei. Dann ist die Zeit des Glaubens zu Ende. Wir leben jetzt im Glauben und Glauben ist Vertrauen und noch nicht im Schauen. Zwar lässt Jesus damals und bis heute pfeilhaft, zeichenhaft seine Kraft sehen, aber seine Kraft bestimmt in dem noch nicht alles. Noch hat er böse Macht und er lässt ihm Raum. Für mich ist eines der wichtigsten Gleichnisse, um unsere Zeit zu verstehen, was Jesus erzählt: Der Sämann besät den Acker, wunderbar, und in der Nacht kam der Feind und säte das Unkraut. Und jetzt steht er mit den Jüngern, der Bauer mit seinen Knechten vor dem Acker, und die sagen das, was uns immer bewegt: Herr, sollen wir das Unkraut rausrupfen? Und was sagt er? Nein. Beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Seine unendliche Geduld Gottes ergibt auch dem Bösen Zeit zur Reife. Und ist immer noch Zeit zur Umkehr. Er gibt keinen auf. Es ist noch ein anderer Zug in diesem Gleichnis: Damit nicht das Gute ausgerissen werde mit dem Unkraut. Wisst ihr, das greift eng in Familienbande auch ein. Sind ja oft nicht alle gläubig in einer Familie. Wenn ich das Böse ausreißen will, das ist zum Beispiel eines meiner Kinder, das ist schlimm für Eltern. Das ist eine der Fragen, ich möchte es einmal so direkt sagen, die bewegen einen schon, und wir haben auch biblisch keine letzte Antwort drauf. Wenn ich im Himmel sein werde und der Mensch zum Beispiel, den ich so geliebt habe, mit dem ich so verbunden war auf dieser Erde, wird nicht im Himmel sein, wird dann im Himmel für mich auch Freude sein? Ich kann es nicht beantworten. Das kann ich nicht. Wenn Eltern im Himmel sind und ihre Kinder sind den anderen Weg gegangen, können Eltern im Himmel sich dann freuen? Kann Gott sich freuen? Das ist die Trauer Gottes. Aber ich denke, in einen Hinweis haben wir: Die ganze Offenbarung zeigt uns die himmlische Ewigkeit unter der Überschrift des Lob- und Jubelrufes. Aber lassen wir die Frage ruhig einmal so stehen. Die Verklärung Jesu. Glaube, jetzt ist Zeit des Glaubens. Und die entscheidende Kraft, das will Jesus deutlich machen damit, die entscheidende Kraft ist die Kraft des Wortes. Das ist die Kraft. Die Zeichen, die die Kraft äußerlich zeigen, die Zeichen und Wunder, sind Bestätigung des Wortes, aber ersetzen das Wort nie. Dass wir ja hier die Gewichte nicht verschieben. Das, was einen Menschen im Herzen umändert, Die größte mögliche Kraft in dieser Erde ist das Evangelium. Und die Zeichen und Wunder, entweder öffnen sie für das Evangelium oder sie schließen auch zu. Das kann auch sein. Aber dort ist ihr Ort. Dort ist ihr Ort. Eine Stelle, wo Jesus als der Messias angerufen wird, Matthäus 21, Vers 9, die Menge, die ihm voranging beim Einzug in Jerusalem, die schrie, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Der Sohn Davids, der kommt im Namen des Herrn, da ruft die Menge in Jerusalem ihm den Messias-Titel zu. Allerdings immer noch unter dieser Erwartung. Er zeigt seine Macht jetzt äußerlich. Darum bricht er so schnell um. Kreuziget ihn. Als Jesus ans Kreuz geht, als er sich alles gefallen lässt. Übrigens nur eine Frage am Rande, was heißt denn Hosianna? Bitte? Hilf uns doch. Hilf uns doch, heißt Hosianna. Im Neuen Testament kommt zum ersten Mal Halleluja, ich glaube in Offenbarung 5. Weiß jemand, wo es zum ersten Mal im Alten Testament steht? Halleluja. Welchem? Nicht im letzten, ich glaube 143 oder so ist die Hallel-Psalmen. Das Halleluja lobet Gott. Ich denke manchmal für mich, wir leben noch nicht in der Halleluja-Zeit. Wir leben in der Hosianna-Zeit. Ich habe das mal bei einem unserer großen Gemeindetage in Indien gesagt, weil unsere Inder, die singen freudig und gern und ständig Halleluja. Dann habe ich gesagt, seid vorsichtig, wir leben noch nicht in der Halleluja-Zeit. Die Menschen rufen immer Hosianna. Hilf uns doch. Wir leben in der Hosianna-Zeit. Jetzt haben sie ihre Lieder ein Stück verändert, jetzt singen sie immer Hosianna, Halleluja. Und dann kam der die meisten Lieder macht, der Pastor Abraham, er war auch schon hier, kam zu mir und hat dann gesagt, gell, aber wir dürfen doch Halleluja jetzt schon singen, wir üben's ein dann für den Himmel. Gesagt, jawohl, dort singen wir es dann ganz, wenn das Übungszeit ist, ist das gut und richtig. Aber dass wir hier wissen, wo wir leben in der Hosianna-Zeit. Wir brauchen seine Hilfe. Und es gibt seltene Halleluja-Momente. Matthäus 25, Vers 31, die große Rede Jesu. Und da stellt er sich vor, der Menschensohn. Ist ja aus Daniel 7, diese letzte, die ganze Geschichte beherrschende und vollendende Gestalt. So nennt Jesus sich selber, der Menschensohn. Und der wird der Weltenrichter sein. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, Matthäus 25, 31, und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte Schafe von den Böcken scheidet. In Matthäus 26, das Abend, der Abendmahlsbericht, der Schluss ist hier sehr interessant. Ich sage euch, heißt es in Vers 29, Matthäus 26, 29, ich werde von nun an nicht mehr trinken von diesem Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich von Neuem trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Matthäus 26, 64, der Hohepriester, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Bis hin zu dem, Matthäus 27, Vers 54, wo der erste Heide das ausspricht. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Gott selbst bei uns Menschen. Matthäus 28 dann am Ende. Mir ist gegeben alle Gewalt. Da steht der auferstandene Christus. Ich habe eigentlich so wörtlich, ich habe alles in der Hand. Vergleicht einmal das mit Offenbarung 5. Offenbarung 5, das Buch mit den sieben Siegeln. Das heißt, das Buch, in dem Gottes Wille endgültig niedergelegt ist und keiner ward gefunden, der dieses Buch auftun konnte. Wenn man ein Testament nicht eröffnen kann, kann man es nicht vollziehen. Und darum, Johannes, er weinte sehr, dass niemand gefunden war. Und jetzt doch das Lamm, das erwürgt ist. Und er nahm das Buch und öffnete die Siegel. Jesus vollzieht den Heilswillen des Vaters. Mir ist gegeben alle Gewalt. Ich habe alles in der Hand. Beides bezeugen uns also, zunächst das Matthäus-Evangelium, der wahre Mensch in all seiner äußeren Gestalt, der wahre Gott, Gott bei uns Menschen. Wir wollen eine Pause machen, 10 Minuten, und machen dann, oder 5? 10 Minuten und machen dann weiter. In den beiden Kapiteln, Lukas 1 und Lukas 2, finden wir die gleiche Struktur, das gleiche Ineinandergewobensein von dem Bekenntnis, Jesus, der wahre Mensch, geboren als Baby im Stall zu Bethlehem, und der wahre Gott. Wieder in Kapitel 1 im Besonderen, für die handelnden Personen bzw. die betroffenen Personen, angefangen von der Maria selber, ist das ein Geschehen, das sie für sich nicht begreifen und nicht deuten können. Immer dort, wo Gott handelt, ist das für uns Menschen eigentlich nicht zu fassen. Weil es ist etwas anderes, völlig andere Qualität. Die Maria kann das für sich nicht so fassen, deshalb kommt der Engel des Herrn. Im sechsten Monat, Lukas 1, ab Vers 26, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef. Die Jungfrau hieß Maria. Und jetzt erklärt ihr der Engel, er sagt ihr, was geschieht. Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein, ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Jetzt erfüllt sich das, was vorausgesagt ist. Wichtig jetzt, die Jungfrauengeburt. Das ist ja schon auch bei Matthäus angesprochen worden. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Die Jungfrauengeburt, da ist zunächst einmal, der Engel erklärt das ja. Sie sagt, wie soll etwas so sein? Wie kann das geschehen? Ich weiß doch von keinem Mann. Er antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Er wird über dich kommen. Fast parallele Formulierung zu 1. Mose 1, Vers 2. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Das heißt, was jetzt geschieht an der Maria, ist ein göttliches Erschaffen. Das ist keine natürliche Zeugung. in der natürlichen Zeugung. Wenn eine weibliche Eizelle und eine männliche Samenzelle zusammenkommen, die Befruchtung stattfindet, da wird eigentlich, ich sag's mal ganz hart, wir sagen, da wird Leben gezeugt. Wenn wir es uns wirklich vor Augen führen, was da geschieht, da wird Tod weitergegeben. Wir könnten im besten Fall sagen, da wird Leben auf Zeit gezeugt. Aber im tiefsten wird mit jeder Zeugung Tod weitergegeben. Weil kein Leben auf Dauer ist. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Nur in Klammer gesagt, wir sind gerade an diesem, wenn es hochkommt. Der statistische Schnitt in der Bundesrepublik für die Lebenserwartung liegt bei Frauen über 79 Jahren und bei Männern ein bisschen drunter. Zum Vergleich, in Indien liegt es ungefähr bei 28 Jahren. Da spielt natürlich die enorme Säuglingssterblichkeit und all das eine große Rolle. Aber so hoch ist die Lebenserwartung bei uns. Aber in der natürlichen Zeugung wird eigentlich Tod weitergegeben. Unsere Vorväter waren da ganz nüchtern. Vielleicht kennt ihr das Wort, wie sie gesagt haben, mit jeder Taufe ist eine Leiche gesagt. So ist es. So ist es. Und jetzt geschieht ein göttliches Erschaffen. Da wird nicht Tod weitergegeben, sondern Leben. Darum kann Johannes sagen, das Leben ist erschienen. Zum ersten Mal einer, der nicht den geballten Keim des Todes in sich trägt. Die Jungfrauengeburt ist keine Randerscheinung, sondern ist eine ganz grundsätzliche, tiefe Aussage dazu, dass hier Ewigkeit in der Zeit erscheint. Ewigkeit in der Zeit. Er ist wirklich Leben. Er war ein Mensch wie wir. So wird es dann theologisch formuliert, doch ohne Sünde. Und darum auch ohne die Folgen der Sünde. Die Folgen der Sünde, der Lohn der Sünde ist Tod. Wenn einer ohne Sünde ist, hat der Tod keine Macht an ihm. Das heißt, Sie haben mich vorher gefragt, könnte man eigentlich sagen, ich habe in den letzten Tagen auch oft darüber nachgedacht, dass Maria nur so eine Art Leihmutter war, in der Geist Gottes das Kind hat heranwachsen lassen, damit es alle Stadien der menschlichen Entwicklung durchläuft. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Anteil der Maria an diesem Kind ist. Aber ein ganz wichtiges Ausrufezeichen ist gesetzt. Er ist von anderer Qualität von seiner Zeugung her wie wir. Es kommt nicht Tod und Tod zusammen. Sondern das Kind ist vom Heiligen Geist, er ist das wirkliche Leben. Wisst ihr, jetzt wird noch deutlicher, was da am Kreuz geschieht. Der Satan darf den, der nicht, wie wir alle, automatisch dem Tod unterliegt, den darf er töten. Der Satan darf das Leben töten. Muss ein ungeheurer Triumph für ihn gewesen sein. Der Satan darf das Leben töten. Der das Leben ist. Und er darf ihn deswegen töten, damit wir das Leben gewinnen. Da wird der Todeskeim besiegt. Eine Frage mit dem Maria ist eine überwältigende Gestalt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ist sie deshalb göttlich? Ist sie deshalb göttlich? Sie ist ganz gewiss wie ein Abraham, ein Vorbild des Glaubens. aber sie ist damit nicht göttlich. Es heißt zwar in dem Vers 48, was ist 28? Du Begnadete, der Herr ist mit dir, in 42, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Da ist übrigens, das habe ich vorher auch gesagt, es wird immer der Ausdruck, die Frucht deines Leibes. Also deswegen würde ich sagen, der Begriff Leihmutter, wie wir ihn aus dem modernen Sprachgebrauch kennen, könnte ich so nicht anwenden. Sie ist schon mit dabei, aber die Zeugung durch den Geist ist ohne die Todeskeime, die da weitergegeben werden. Nein, sie sagt selber, von nun an in Vers 48 werden mich selig preisen, nicht göttlich, gerettet preisen. Maria ist eine glaubende, vertrauende Gestalt, aber damit nicht göttlich selber. Das Gleiche wird zum Beispiel von einer Frau gesagt, oder so fast das Gleiche, Matthäus 26, Vers 13, die Jesus die Füße salbt, die große Sünderin. Und dann heißt es, überall, durch alle Zeiten, wo von mir geredet wird, wird zu deinem Gedächtnis auch geredet werden. Also die Überhöhung der Maria zu einer göttlichen Gestalt ist nicht biblisch. Sie kommt später in große Nöte, in große Nöte. In Markus 3, wir haben es, glaube ich, das letzte Mal schon angesprochen, da nimmt sie ihre anderen Kinder und sagt, wir müssen den Jesus zurückholen, der ist im religiösen Wahnsinn verfallen, der ist übergeschnappt. Den müssen wir zur Rehabilitation zurückbringen, zu uns nach Hause mal wieder zeigen, was solide Handarbeit ist, dass der wieder auf den Boden der Tatsachen kommt. Da kann sie gar nichts mehr mit Jesus anfangen. Aber hier wirklich eine beeindruckende Gestalt, wie sie sich öffnet und dem Handeln Gottes vertraut. Für mich ist einer dieser Verse, die mich ganz arg bewegen, dieser schlichte Vers 56, Kapitel 1. Sie war über 6 Monate bei der Elisabeth und dann heißt es, und Maria, über 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Das heißt, sie kommt wieder nach Nazareth. Jetzt sieht man ihr schon an, dass sie schwanger ist. Was setzt sie sich da alles aus? Was setzt sich alles aus? Die hätte nicht allen Leuten das erklären können, du, das ist vom Heiligen Geist, haben gesagt, das kann jeder sagen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Was mag das für ein Getuschel gewesen sein in Nazareth? Gerade die Maria. Sie weicht nicht aus. Und da setzt auch der Bericht des Josef ein, als er dann das sieht. Und auch Josef ist einer, der glaubt. Er könnte ja auch, es ist, heißt bei ihm immer, der Engel erschien ihm nicht leibhaftig, sondern im Traum. Das ist was anderes wie bei den Hirten auf dem Feld. Zu Josef spricht Gott durch den Traum, durch den Engel. Der hätte ja auch morgens aufwachen können und sagen, ja, so treibt die Fantasie Blüten. Nein, der Josef vertraut drauf. Es heißt, er nahm Maria zu sich als seine Frau, aber er erkannte sie nicht, wie sie Jesus geboren hatte. Matthäus 1, ab Vers 22. Beides Gestalten des Glaubens. Beides. In Lukas 2, wir haben das behandelt, die Engel müssen das sagen, was geschieht. Und auch nachher, als Jesus dann in den Tempel gebracht wird, zum Beispiel ab Vers 26, da der Simeon, er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist wartete auf ihn. Jetzt heißt es in Vers 27, er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Da muss in all diesen Schritten der Geist Gottes treiben. Wisst ihr, dahinter steht das, was der Apostel Paulus schreibt, 1. Korinther 2, ab Vers 6. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Nichts. Er kann es nicht verstehen. In Vers 9, wir schauen geschwind auf, 2. 1. Korinther 2. Das sind ganz, ganz wichtige Verse zur Beschreibung dessen, was wirklich Glaube ist. Wovon wir reden, das ist Weisheit. Nicht eine Weisheit dieser Welt. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Und jetzt in Vers 9. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Das heißt, es kommt nicht aus uns selber. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Vers 10. Der natürliche Mensch, Vers 14, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Darum können Menschen die Bibel lesen. Wenn ich die Bibel wirklich verstehen will, das biblische Wort, dann brauche ich, ich sage mal so, einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist nicht, wie es heute gerade in zur Zeit modisch, irgendein Zahlencode oder sowas, um da was rauszufinden in der Bibel, sondern der Schlüssel ist das, dass der Geist Gottes in mir ist. Dass mir der Geist das Wort öffnet. Das ist wichtig. Offenbart durch den Geist. Weil der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist ungeheuer gravierend. Ungeheuer gravierend. Die Bibel wählt einmal das Bild wie Feuer und Reisig. Und was geschieht, wenn Feuer und Reisig zusammenkommen? Das Reisig verbrennt sofort. Selbst ein Mose, der sagt, das einzige Mal so, dass in der Bibel das steht, Gott redete mit ihm wie mit einem Freunde. Mose, der Freund Gottes. Und er bittet, lass mich dein Angesicht sehen. Nein, sagt Gott, das kannst du nicht. Wer mich sieht, der muss vergehen. Der muss vergehen. Wir können das von uns aus nicht fassen. Aber wo der Geist Gottes in uns ist, da ist Geist von Geist. Wir machen diese Erfahrung oft. Zum Beispiel, verstehst du deinen Hund? Man kann ahnen, was der Hund will, wenn er mit dem Schwanz wedelt und Speicheltropf, der will jetzt was fressen. Aber es gibt doch eigentlich kein Gespräch, kein Verstehen im Letzten mit dem Hund. Das ist andere Art, völlig andere Art. Wir können nur vermuten. Du weißt nicht, ob dein Hund denkt, der ist aber heute blöd oder so. Oder ob er überhaupt nichts denkt. Oder wir haben keine Ahnung. Wir können mit einer anderen Art des Lebens nicht kommunizieren. Und genauso ist es zwischen Gott und Mensch. Es ist eine völlig andere Art. Und die große Unterscheidung ist, Gott ist ewig, wir Menschen sind vergänglich. Da gibt es kein Herüber und kein Hinüber. Das Zweite ist, unsere Sinne fassen das nicht. Ich erkläre es den Konfirmanden immer so. Da sagt die Ameisenmutter zu ihrem Ameisenkind, das fragt du, Mama, was ist denn ein Mensch? Da sagt die Ameisenmama, weißt du, ein Mensch ist eine große, riesige, ovale Scheibe. Und wenn die runterkommt, die drückt dich platt. Die Ameise, die da ganz unten auf dem Erdboden lebt, mit einem begrenzten Sichtradius, die sieht vom Menschen die Fußsohle. Also definiert sie den Menschen als eine ovale Scheibe, die haut dich platt. Mehr kann sie nicht erfassen. Sie hat keine Sinne dafür. Wir haben keine Sinne in unserer vergänglichen menschlichen Art, um Göttliches zu erfassen. Wir können es nur erahnen. Wie, können wir manchmal sagen. Und das Dritte, wenn ich es in dem dritten Vergleich sage, wir sprechen die Sprache nicht mehr Gottes. Wir sprechen unsere menschliche Sprache, die ist geprägt durch unser Denken, unseren Egoismus. Wir können Gottes Reden nicht mehr reden. Das ist eine andere Sprache. Der Geist Gottes muss uns das aufschließen. Sonst bleibt die Bibel, für viele ist die Bibel ein äußerst interessantes Buch. Das, was man unter historisch-kritischer Erforschung der Bibel ersteht, das sind ungeheure Lebensleistungen, die diese Menschen vollbracht haben. Wie sie die Texte philologisch und geschichtlich und zeitgeschichtlich und alles abgeklopft haben, das sind ganz große Lebensleistungen. Aber es entspricht nicht dem, was dieses Wort will. Entspricht nicht dem. Nur der geistliche Mensch, dem der Geist Gottes das aufschließt, der kann es verstehen. Der andere muss das nach äußeren Kriterien beurteilen. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich im Griechischen an einem Wort aus dem Urtext wirklich wissen will, was heißt das in seiner Grundbedeutung? Was ist die Wurzelstamm dieses Wortes? Wisst ihr, wo ich nachschlage? Bei Bultmann. Der ist einer der besten Philologen überhaupt gewesen im deutschen Sprachraum. Hat das wunderbar erforscht. Aber wie das dann zusammengehört, und was der geistliche Sinn ist, das ist ihm weithin verschlossen geblieben. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, ist eine dieser Grundregeln des Verständnisses der Schrift. Ich kann natürlich so umgehen mit der Bibel, dass ich die Buchstaben zähle. Das ist auch eine Methode. Oder zähle, wie oft kommt dieses oder jenes Wort vor und daraus Schlüsse ableite. Es gibt ungeheuer viele Zugänge zur Bibel. Aber derjenige, der es uns erschließt, was sie wirklich will, ist der Geist Gottes. Darum heißt es auch, Menschen haben geschrieben, jetzt getrieben vom Geist Gottes. Das ist der Schlüssel dazu. Das ist der Schlüssel. Johannesevangelium ist eigentlich das Evangelium. Johannes legt in besonderer Weise Wert darauf, Jesus als den Sohn Gottes zu bezeugen. Er wählt dazu auch eine ganz besondere Sprache. Da merken wir, die Evangelien sind nicht einfach Biografien oder der Petrus hat ein Tagebuch geführt oder so, sondern das sind Berichte über Geschehenes niedergeschrieben, schon getrieben vom Geist Gottes. Wenn wir zum Beispiel an die Evangelien die Frage stellen, wie war das eigentlich genau historisch, dann können wir nicht den Matthäus fragen. Der Matthäus hat seine Berichte nach einem theologischen System aufgebaut, nämlich die 5 großen Reden und dann immer wieder Zeugnisberichte. Er legt keinen so großen Wert drauf, wie der zeitliche Ablauf war. Erst ab der Gefangennahme. In der Passionsgeschichte stimmen sie dann alle wieder überein. Der Lukas, an den muss man die Frage stellen, weil der sagt, ich habe es geschichtlich geordnet, aufs Genaueste erforscht. Der Markus hat sein Evangelium aus den Predigten wohl des Petrus zusammengestellt. Den kann man auch nicht fragen, wie kam das alles hintereinander. Da kann man nicht einmal fragen, wie war das alles ganz genau. Da wird zum Beispiel angeführt, ich weiß, jetzt habe es nicht nachgeschaut, aber so ungefähr bei Markus wird berichtet, im Grab, da saß ein Engel und hat zum Petrus gesprochen. Der Lukas sagt, da saßen zwei Engel. Ja, wie viel waren es jetzt? Wenn ich genau wissen will, wie es war, muss ich den Lukas fragen. Der Markus ist aber deswegen nicht falsch, sondern der Petrus, der hineingestürmt ist in das Grab, der hat den einen sitzen sehen. Den einen Engel. Der andere ist ihm gar nicht aufgefallen. Und so berichtet wer, das ist sein Zeugenbericht. Damit widersprechen sich die Evangelien nicht. Johannes wählt eine ganz tiefe theologische Sprache. Das sind die anderen drei Evangelien schon der Gemeinde bekannt. Und er sagt, nun will ich das, was noch fehlt. Wer den Eindruck hat, das muss nach dazu. Er schreibt ein Ergänzungsevangelium. Unter dieser Überschrift eigentlich, Jesus ist der Sohn Gottes, das spricht er aus in Johannes 20, damit ihr glaubet, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Johannes 1, eine herrliche Sprache. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der Logos, da wird Jesus, ist er gemeint. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Da wird nun zurückgeschaut, lang vor der Zeit war Jesus schon. Der beim Vater war, der ewig gezeugte. Der, durch den alles gemacht ist. Paulus bezeugt das Kolosser 1 ab Vers 16, durch den alle Dinge gemacht sind. Wenn es zum Beispiel in 1. Mose 1, 26, 24 heißt, lasset uns Menschen machen. Wer spricht denn da? Das ist das Gespräch beim dreieinigen Gott. Lasset uns Menschen machen. Nichts ist gemacht, was nicht durch ihn gemacht ist. Jesus, der Schöpfungsmittler. Er war das Leben. Zum ersten Mal in dieser Todeswelt, wo Tod weitergegeben wird, erscheint das Leben. Und dann kommt die Geburtsgeschichte in der Form des Johannes. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Lukas erzählt, er hatte keinen Raum in der Herberge. Johannes sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, von Anfang an. Dieser herrliche Vers, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Ewige im Sichtbaren. Der Begriff des Fleisches, Johannes verwendet ihn in besonderer Weise, man darf nicht verwechseln mit dem, wie Paulus dann diesen Begriff aus der römischen Welt aufnimmt. Johannes nimmt ihn aus der hebräischen Welt, Basar. Das meint eigentlich das Vorfindliche, das Ewige jetzt in dieser Wirklichkeit. Bei Paulus im griechischen Sprachgebrauch, Paulus schreibt und denkt in seinen Briefen dann griechisch, mein Fleisch, das Sündliche, das ist hier nicht gemeint. Das Wort ward Fleisch, das ewig Licht geht da herein. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wo hat man denn die gesehen? Das wäre die äußere, den Berg der Verklärung. Das Wort meint eigentlich das Gewicht, das er hatte. Die Prägekraft. Johannes berichtet ja dann in Johannes 2 bei der Hochzeit zu Kanaan. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, 2,11. geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, was er für Kraft und Macht hat. Was er für Kraft und Macht hat. Er, der jetzt alles prägt und eigentlich alles, was gewohnt ist, aus den Angeln hebt. Alles, was gewohnt ist. Mit Jesus beginnt umstürzend Neues. Und er selber sagt ja dann in Johannes 3, 16, Johannes hat diese Kernworte behalten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Schon mal gesagt, dieses gab, das hat eigentlich in seiner Grundwurzel die Bedeutung, nicht nur, er nimmt's halt, sondern sich vom Herzen losreißen. Sich vom Herzen losreißen. Seinen eingeborenen Sohn, der, der zu ihm gehört, der, der die gleiche Art hat. Da steht etwas dahinter, um uns Menschen in unserer Todesverfallenheit zu retten. Da kann Gott nicht zum Erzengel Gabriel sagen, geh du mal und mach das. Sondern das kann nur der Ewige selber. Um den Tod zu überwinden, das kann nur der Ewige. Und deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5, Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Ist wichtig. Darum, Gott selber hat das getan. Der Ewige. Und damit ist es ewig gültig. Übrigens, das Wort, ich möchte gar nicht auf die ganze Diskussion, die da heute geht, mit blutdürstiger Gott und was da alles ist, sondern Paulus fasst das wunderbar zusammen, versöhnte die Welt mit sich selber und wählt einen Begriff, der heißt eigentlich in seiner Grundbedeutung anders machen. Gott machte uns anders. Ist jemand in Christus, sagt er dann gleich drauf, so ist er. Und jetzt kommt das andere. Neuschöpfung, neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wisst ihr, wir, die wir Jesus Christus kennen und ihn als Herr unseres Lebens angenommen haben, wir sind wie alle anderen Menschen auch. Wir brauchen auch eine Brille. Schon überraschendes Geschehen. Das hat sich bei mir im November von einem Tag auf den anderen vor, konnte ich immer die Zeitung ohne Brille lesen. Und ab einem Morgen plötzlich nicht mehr. Ganz schnell. Das sind Zeichen des Vergehens. Jetzt hören die Augen auf. Das ist unsere Art. Die tragen wir an uns, jeder von uns. Wir unterscheiden uns nicht von den anderen Menschen. Aber in uns lebt der ewige Mensch. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Da wirkt der Geist Gottes in uns. Wie heißt dieser Liedvers? Sonst sind sie noch Adams natürliche Kinder. So tragen das Bild sie des Irdischen auch, sie leiden am Fleische wie andere Sünder, sie essen und trinken nach nötigem Brauch. In leiblichen Sachen, im Schlafen und Wachen, sieht man sie vor anderen nichts Sonderliches machen, nur, dass sie die Torheit der Weltlust verlachen. Sie haben, wir Christen haben einen anderen Kern. Das ist das Neue. In uns lebt der ewige Mensch. Der ewige Mensch. Und Paulus kann sogar sagen, verklärt von einer Herrlichkeit in die andere. Sieht man uns oft nicht an. Aber er lebt in uns. Das kommt doch auch je und dann vor, dass der äußere Mensch immer mehr geprägt wird von diesem Ewigkeitsmenschen. Immer mehr. Das will eigentlich Jesus an uns machen. Da haben die hanischen Brüder schon recht. Diese Ausprägung des Geistes. Dass sich das in unserem Leben auch erweist, dass wir unsere Unarten und Eigenarten nicht ständig mitschleppen, sondern dass der Geist Gottes verändern kann, uns hineingestalten in das Bild Jesu. Am Sonntag ist der Predigtext 1. Korinther 13. Was wird da nicht alles gesagt von der Liebe? Die alten Stundenbrüder haben einem da schon den Stab gestochen und haben gesagt, so jetzt setz jedes Mal, was heißt die Liebe ist, da setz deinen Namen ein. Der Heiko ist langmütig, der Heiko ist freundlich, der Heiko glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Und dann schaust dich mal an, wer du bist. Besser als dieser Name ist ein anderer. Jesus, da wird die Jesusart beschrieben. Und ich kann nur, wenn ich diese Jesusart sehe, kann ich immer nur bitten drum, Herr, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte dir ähnlicher werden. Das sind, ich sage einmal so, das sind Anreiztexte, Sehnsuchttexte, dass wir ja nicht einschlafen und denken, wir haben es ja, wir sind gerettet. Sondern, dass unser Leben zur Fülle kommt, damit andere davon mitgenommen werden. Das ist der Grund, nicht, dass wir immer heiligermäßig da durch die Landschaft spazieren und fällt nur noch oben der Schein drüber, sondern dass sich die Jesusart so ausprägt, dass andere angelockt werden. Weil Jesus hat einen großen Willen. Das hat er immer wieder gesagt und in Gleichnissen auf den Leuchter gehoben, auf dass mein Haus voll werde. Die Gemeinde Jesu ist eine missionarische Gemeinde oder sie ist keine Gemeinde mehr. Und das gilt für jeden Einzelnen. Johannes in seinem Zeugnis, Gott versöhnte die Welt. Er versöhnte. Er gab seinen Sohn, um damit diese Welt zu retten. Das kann kein Mensch tun. Weil wir sind Art von Art. Wir können unsere Art nicht verändern. Wir können es nicht einmal selber. Wir können es nicht einmal selber. Wenn es nach den guten Vorsätzen ginge, die ich schon in meinem Leben gefasst habe, und so um Altjahrabend ist ja ein guter Zeitpunkt dazu, dann wäre ich längst ein hervorragender Heiliger im Kalender der katholischen Kirche. Längst. Und jeder von uns weiß es, wie oft haben wir uns schon vorgenommen, ich will mich verändern. Und es geht nicht, wir haben nicht einmal selber die Kraft dazu. Sondern er hat die Kraft, er kann anders machen. Er kann das tun. Versöhnung, das heißt nicht, da ist ein Gott im Himmel und der kann nur ruhig gestellt werden, wenn er Blut riecht. Das ist nicht Versöhnung. Ich sage es ganz direkt, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist aber auch nicht der biblische Gott. Sondern der biblische Gott, der reißt sich den Sohn vom Herzen los und greift nicht ein, als der Satan ihn quälen und umbringen kann. Und damit wird der Satan besiegt. Ich möchte mal als Gedankenanstoß, ich bin da nicht fertig. Was hat Gott getan, als der Sohn am Kreuz hing? Ich denke, Gott hat geweint. Was da geschieht? Als der Sohn ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hat nicht eingegriffen, damit der Satan seinen berechtigten Preis einfordern kann, aber damit ist er entmächtigt. Damit ist er entmächtigt. Das hat sicher noch andere Aspekte dieses Versöhnungsgeschehen, aber in diese Richtung, nicht Gott muss ruhig oder zufrieden gestellt werden, sondern Gott leidet, nicht nur der Gott am Kreuz, der Jesus, auch der Vater, der leidet an dem, was da geschieht, der Schmerz Gottes. Das, was hier geschieht, ist jemand dann in diesem Christus, so ist er neue Kreatur. Das steht im Griechischen das Wort, die haben zwei oder drei Worte, um auszudrücken für Neues. Und dieses Wort meint etwas Neues, was es noch gar nie vorher gegeben hat. Also nicht einfach, jetzt sind die Karten neu gemischt oder so, sondern etwas, was noch nie vorher da war, eine andere Qualität. Das kommt durch Jesus. Wir können in unserem Leben nicht neu werden, nicht diese Ewigkeitsqualität haben, ohne dass wir Jesus aufnehmen. Anders geht es nicht. Der Theologe, der Nikodemus, der hat gedacht, es geht so, indem ich alles, was ich irgendwie kriegen kann an göttlicher Weisheit, in mich aufnehmen. Dann sagt ihm Jesus, nein, ihr müsstet von, jetzt kommt das Wort wieder, keine von Neuem geboren werden. Geboren werden. Durch Wasser und Geist. Mein Geist, der euer Leben, im Grund geschieht das Gleiche, was an der Maria geschehen ist. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Und das, was in dir wächst, ist nicht von einem Mann, das ist von Gott. Der Heilige Geist wird unser Leben überschatten und damit findet Neugeburt statt. Neugeburt. Ich weise noch hin auf diese Worte Jesu, die sich einem Johannes tief eingeprägt haben, die sogenannten Ich-Bin-Worte, wo er sich vorstellt in seiner Majestät, bis hin zu dem großen Hirtenkapitel Johannes 10, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und schließe ab mit diesem kurzen Text, nur die zwei Verse noch, Apostelgeschichte 1. Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt ab Vers 10, ab Vers 9, als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Die Himmelfahrt Jesu. Der Sohn tritt wieder in die Wirklichkeit Gottes ein. Das ist kein Aufzug geschehen, ein Raketenstart, sondern die Wolke umhüllt ihn. Die Wolke ist durch die ganze Bibel immer wieder Zeichen der Gegenwart Gottes, angefangen von der Feuer- und Wolkensäule bis hin zu der Wolke, die den Sinai überschattete, die Wolke, die in der Stiftshütte da war, die Wolke, die im Tempel war und jetzt die Wolke. Wie? Wir können das anders nicht ausdrücken, so sehen es die Jünger, als Jesus in die Wirklichkeit Gottes zurückkehrt, aber ausdrücklich sagt, ich sende euch meinen Geist. Und dieser Geist wird euch befähigen, jetzt beginnt die Zeit der Mission und ich werde wiederkommen. Die Gegenwart Jesu bei uns, die unsichtbare Gegenwart, ist in seinem Geist, so ist er gegenwärtig. Wenn wir also bekennen als christliche Gemeinde, Jesus ist wahrer Gott. Ich fasse das in 5 Sätzen zusammen. Erstens, so weiß ich Jesus nach dem übereinstimmenden Zeugnis aller 4 Evangelien selber. Zweitens, das, was in ihm geschieht, wie er da ist, das ist prophetisch angesagt. Und in ihm Wort für Wort erfüllt. Dass Jesus wahrer Gott ist, drittens, dass erweisen, ich wähle ausdrücklich nicht das Wort beweisen, das Erweisen seine Zeichen und Wunder. Ich sage deshalb erweisen, weil einen zweifelsfreien Beweis kann niemand führen. Kann niemand führen. Da kann der eine dieser Meinung sein und der andere jener. Aber seine Zeichen und Wunder erweisen seine überlegene göttliche Kraft. Viertens war Gott die Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria weist uns hin, dass hier nicht Tod weitergegeben wird, sondern das Leben erscheint. Etwas ganz Neues, was es vorher in solcher Art noch nie gegeben hat. Und dass Jesus Christus wahrer Gott ist, das bezeugt dann das ganze Neue Testament, dass er der Erlöser ist. Nur Gott selbst kann den Todesbann, der auf dieser Welt und auf uns Menschen liegt, nur er selbst kann ihn aufheben. Er kann das verändern, niemand sonst. Soweit für heute sind Fragen, Vertiefungen, Verdeutlichungen da. Wo Jesus einer übermäßigen Verehrung seiner Mutter wehrt. Ja.
Mir ist das so schwer, was Sie sagen, der Teufel hat da den Sieg am Kreuz errungen. Es heißt ja immer, Jesus musste sterben. Und es ist doch schon vorgeschattet im Alten Testament und schon fast bei der Schlange, dass das sein musste. Da muss man doch denken, das hat Gott so schon im Sinn geht. Und wieso soll jetzt das auf einmal der Teufel das Sieg errungen? Das ist mir ganz schwer.
Welches Muster steht da dahinter? Wenn man von 1. Mose 3 ausgeht, als der Mensch der Verführung, der Verlockung des Satans erliegt in Gestalt der Schlange, fragt Gott die Eva, warum hast du das getan? Und jetzt kommt die Antwort, die Schlange betrog mich. Was hier steht, heißt in der wörtlichsten Übersetzung, die Schlange wurde mein Darlehensgeber. Das heißt, es ist passiert. Adam und Eva haben den Worten, dem Versprechen, dem Angebot der Schlange Vertrauen geschenkt. Und nicht mehr Gott. Und damit sind sie ihr verfallen. Und das weiß ja jeder von uns, du kannst auf Bank gehen, und kannst sagen, ich hätte gerne Darlehen, die Bank gibt dir das noch, aber dann kannst du nicht nach 3 Monaten sagen, das ist jetzt, das weiß ich nicht mehr. Sondern ich bleibe verschuldet. Und die Schlange verlangt Wucherzinsen. Die können das nicht mehr zurückzahlen. Und die Schlange hat das Recht, das wieder einzutreiben. Der Satan hat deiner begehrt, sagt Jesus mal zum Petrus. Das ist der Hintergrund. Der Mensch ist mit Recht in der Schuldhaft des Satans. Und jetzt kommt Jesus. Und so gerecht ist Gott. Versuche mal den Gedankengang so zu ziehen. So gerecht ist Gott, dass er diese Schuld, die wir dem Satan schulden, die zahlt er. Er bezahlt für uns. Damit hat der Satan eigentlich, so denkt er, gesiegt. Er darf den Herrn des Lebens, dem galt ja eigentlich schon im Paradiesangriff, Adam und Eva haben ihn nicht interessiert, sondern Gott, ihr werdet sein wie Gott, deshalb verführt er seine geliebten Geschöpfe, weil er an Gott selber nicht rankommt. Und jetzt kommt er an Gott selber ran. Von dieser Seite her betrachtet ist es der Sieg des Satans. Aber ein Scheinsieg, er konnte ihn doch nicht behalten. Er konnte ihn nicht behalten. Von Gottes Seite aus ist es ein göttliches Muster Liebe. Man kann dieses Kreuzesgeschehen, sieht man von verschiedenen, je nachdem, von welchem Blickwinkel man es ansieht, aber immer bleibt der Mittelpunkt der, Gott selber handelt hier. In Jesus. Der handelt. Und der Satan denkt, ich bin der absolute Sieger. Wie heißt es im Vers? Er ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein. Er ward ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei, das war der Sieg. Und dann kommt, ehe er's vermeint und denket, ist Jesus wieder frei. Er konnte ihn nicht halten.
Die zwei Seiten dann geht.
Das sind die beiden Seiten.
Und da vielleicht noch mit anfügen, vorhin war mir vom 1. Korinther 2 den Gedanken gehabt von der Weisheit. Paulus schaut dann zurück und sagt, wenn die Fürsten dieses Zeitlaufes Gott in seiner Weisheit erkannt hätten, was hätten sie denn nicht getan?
Hätten sie den Jesus nicht gekreuzigt?
Das war ihr Papyrus-Sieg, ihr Scheinsieg.
Ja. Gut. Die Blutopfer im Blut ist das Leben. Aber der Opfergedanke ist immer unter dem Gedanken der Stellvertretung. Da komme ich also mit meiner Sünde, so kommt er ja zum Tempel, und bekennt vor Gott seine Sünde und bringt Gott ein Opfer. Jetzt nicht deswegen, damit Gott dann Blut riecht und dass der jetzt nämlich straft, sondern so wie das Opfertier, dem jetzt der Kopf abgeschnitten wird und das Blut aus ihm rausströmt, das müsste eigentlich ich sein. Das ist die Stellvertretung. Da macht der Opfernde, kann nur loben und danken, dass ich's nicht bin, sondern dass das hier geschieht an dem Tier. Das ist zunächst für den Opfernden, den Opferbringenden, ist das eine ganz tiefe Beschämung und eine ganz große Gnade. Dass Gott sagt, das ist, so müsste es dir gehen. So fließt Leben aus, aber ich verschone dich. Er ordnet es ja noch ganz gnädig anschließend an das Opfer. Bei den allermeisten Opfer ist ein Festmahl. Das Geißle oder den Stier oder was man gebracht hat an den Tempel. Nachher sitzen die außen in den Vorhallen des Tempels und dann wird es gekocht, gebraten und gegessen. Nur wenige Opfer werden ganz verbrannt, um wirklich die Heiligkeit Gottes zu betonen. Aber nicht Gott braucht das Blut, sondern das Blut, damit ich erkenne, es müsste an mir geschehen. So, jetzt haben wir heute Abend die letzten zwei Abend zwei lange Durchgänge gemacht, aber man sieht, diese Jesusgestalt ist wirklich, man kann nur anbeten. Anbeten, dass so beides hier geschehen ist auf dieser Erde. Der wahre Mensch, Jesus, der nicht irgendwie drüber schwebt, sondern der das alles in seiner Person durchleidet, bis hin zur tiefsten Zerbrochenheit. Und dort liegt für mich immer das größtes Staunen, er hätte jeden Augenblick Schluss machen können und sage, jetzt reicht's, ich gehe zurück zum Vater. Und er hat es nicht gemacht, um unseretwillen diesen Weg gegangen, damit wir frei werden, damit wir Leben haben. Und deshalb der wahre Gott und der wahre Mensch. Wenn wir das nächste Mal das Schlussthema haben, der wiederkommende Herr, da kommt dann schon die Sichtweise, die Königsherrschaft Jesu Christi, die Weltvollendung, wie dieses Reich jetzt gebaut wird. Wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir beten dich an. Wir können es gar nicht fassen in Worte. Du, der Ewige, bei uns und für uns die wir dem Tod verfallen sind. Und du sagst das selber, wer an mich glaubt, der hat das Leben. Du gibst uns Teil an deiner ewigen Qualität, an deiner Göttlichkeit. Wir beten dich an. Du bei uns, du für uns und du kommst zu uns. Wir werden dich sichtbar, leibhaftig sehen und dir dann gleich sein. Amen.